Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Lottis Lifestyle Kitchen, dem Podcast rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema molekularer Wasserstoff bzw. Hydrogenwasser und wir wollen uns da mal anschauen, ob das vielleicht doch wieder nur ein Hype ist oder vielleicht ein Gesundheitshack, den es sich lohnt mal anzuschauen. Und dafür habe ich mir natürlich wieder einen Experten eingeladen. Viele meiner treuen Zuhörer kennen ihn bestimmt schon. Denn wenn er sich für ein Thema interessiert, dann liest der gefühlt dazu jede Studie und scheut sich auch nicht, hier mal in den Selbstversuch zu gehen. Und deshalb sage ich herzlich willkommen und schönen guten Morgen, Holger von HBN Supplements.
Ja, hallo, liebe Lotti. Hallo, liebe Community. Schön, dass ich mal wieder da sein darf. Spannendes Thema heute. Thema, das noch ein bisschen ein Underdog ist.
Ja.
Wie ich vermuten würde. Also das kennen wahrscheinlich noch nicht viele. Ich bin da jetzt schon länger ein bisschen so dabei, das den Leuten näher zu bringen und stelle halt ganz einfach fest, oh ja, also viele kennen das noch gar nicht. Viele sind zwar vielleicht auch logischerweise skeptisch, war ich am Anfang auch, sind sich des Nutzens, des Potenzials da überhaupt noch nicht bewusst und darum macht das mega Spaß, über das Thema aufzuklären. Ja, und darum habe ich mich auch gefreut, als du gesagt hast, lass uns doch mal einen Podcast zu molekularen Wasserstoff machen.
Ja, klingt ja auch erstmal nicht so spannend, ne? Klingt jetzt irgendwie erstmal so nach klassischem Chemieunterricht. Deshalb, vielleicht können wir ja mal mit einfachen Worten oder kannst du mal erklären, was ist das eigentlich molekularer Wasserstoff?
Ja, das kann ich. Molekularer Wasserstoff ist tatsächlich die kleinste bekannte chemische Verbindung. Also muss man sich vorstellen, wie tatsächlich, wie du sagst, im Chemieunterricht mit den Elementen. Und das ist die kleinste, die man kennt. Die hat die Eigenschaft weiterhin, dass es eine stabile Verbindung ist und eine Verbindung ist, die hervorragende Verteilungseigenschaften im Körper hat. Gleichzeitig ist es eine körpereigene, also eine endogene Substanz. Gleichzeitig ist es eine zellgängige Substanz, der man bis heute noch keine Toxizität nachgewiesen hat.
Ah ja, und wenn du sagst, das kann sich gut im Körper verteilen, da kommen wir zwar auch später nochmal drauf zurück, dann liegt das wahrscheinlich auch einfach daran, weil es eben so klein ist und wahrscheinlich überall gut, sagen wir mal, reinkommt, ne?
Genau, es ist klein, es ist zellgängig, es hat sehr gute Verteilungseigenschaften im Körper. Das kannst du, den molekularen Wasserstoff kannst du trinken, du kannst ihn atmen. Er wird aber auch vom Körper selbst gebildet in der Darmflora, also kennt der Körper diese Substanz. Also das ist jetzt nichts, was, wo man sagt, da führt man dem Körper jetzt irgendeine neue Substanz zu, eine synthetische Substanz, die der Körper nicht kennt, die es vor 100 Jahren noch nicht gegeben hat, sondern molekularer Wasserstoff war eigentlich immer schon da. Und es gibt spannenderweise schon sehr, sehr viel mehr Daten, wie man eigentlich vermuten würde. Nur irgendwie hat es das Thema halt irgendwie noch nicht so richtig in den Mainstream geschafft oder auch in diese ganze Anti-Aging-Bewegung geschafft und ist darum eigentlich, ja, wie ich schon gesagt habe zu Beginn, eigentlich völlig underrated, ne?
Ja. Das heißt, wie bist du eigentlich auf dieses Thema überhaupt erst aufmerksam geworden oder seit wann beschäftigst du dich schon mit diesem Thema?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, inzwischen, ja, ich habe Anfang des Jahres 25 angefangen mit dieser Recherche, selbst mit dieser Eigenrecherche zu diesem molekularen Wasserstoff und auch mit meinen eigenen Tests von unterschiedlichsten Möglichkeiten der Herstellung dieses molekularen Wasserstoffs. Habe Differenzierungen gemacht, womit man das machen kann, welche Technologie es dafür braucht und so weiter und so fort. Und habe das alles gemacht, weil ich seinerzeit eine Übersichtsarbeit gelesen habe und da stand, dass molekularer Wasserstoff irgendwas Gesundheitliches kann, wo ich mir dachte, was ist denn das? Und da gibt es schon eine Übersichtsarbeit aus kontrollierten Studien. Was ist denn da los? Also war mir selbst völlig neu. Und wenn ich sowas lese, dann werde ich natürlich hellhörig und dann interessiere ich mich dafür und dann gucke ich, ob das jetzt wirklich, wie du vorhin schon gesagt hast, eher mehr sowas wie eine Eintagsfliege oder sowas wie ein Hype ist oder ob man sich damit eingehender befassen sollte. Und bei molekularer Wasserstoff, da habe ich eigentlich schon irgendwie gerochen, ich rieche sowas immer, wenn es da mehr Potenzial gibt.
Ja, und bei molekularem Wasserstoff steckt ja schon das Wasser drin. Und wir haben ja auch schon gesagt, wir sprechen heute auch über Hydrogenwasser. Das heißt, dieser molekulare Wasserstoff wird wahrscheinlich in der Regel, wenn man ihn dann absichtlich zu sich nimmt, wahrscheinlich in Form von Hydrogenwasser auch aufgenommen. Oder gibt es da vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, wie man das dem Körper zuführen kann?
Ja, also prinzipiell von der Sache, es ist synonym. Ne? Also Hydrogen ist eigentlich das englische Wort für Wasserstoff. Ja. Also das ist synonym, das ist im Endeffekt dasselbe. Ne? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir können das über angereichertes Wasser zu uns nehmen. Wir können das aber auch atmen über die Atemwege, über die Lunge können wir das auch einatmen. Also das ist eigentlich beides möglich.
Ja, kann man denn im Laden auch schon sowas kaufen wie Hydrogenwasser? Oder wie kommt man dazu?
Also Hydrogenwasser, glaube ich, kann man nicht kaufen. Das habe ich zumindest noch nie irgendwo gesehen, ist auch irgendwo nicht gängig. Du kannst zwei Sachen kaufen. Du kannst Flaschen kaufen, die Wasser mit molekularem Wasserstoff anreichern. Das ist das, was auch ich mache. Und diese Flaschen haben dann auch tatsächlich oft einen Einsatzaufsatz, wo man das Ganze dann quasi auch atmen könnte. Was ich persönlich aber nicht praktiziere. Es gibt jetzt spezifisch auch Daten zu sowas wie Lungenkrankheiten oder sowas. Und da könnte man auch mit dem molekularen Wasserstoff dann quasi direkt über die Atmung arbeiten. Das würde dann logischerweise Sinn machen. Aber dafür nutze ich es nicht, aber die theoretische Möglichkeit besteht. Und was es noch gibt, ist, es gibt sowas wie, ich nenne es einfach mal Brausetabletten, wo du quasi in ein Glas Wasser eine Tablette reinwirfst und diese Tablette reichert dann diese Portion von diesem Wasser dann mit diesem molekularen Wasserstoff an. Dazu muss man halt einfach aber auch wissen, dass dieser molekulare Wasserstoff, weil er eben so ein leichtes Element ist, natürlich auch dann, wenn er offen dasteht, ein sehr flüchtiges Element ist. Das bedeutet, wenn du den molekularen Wasserstoff in so einer Flasche anmachst, dann ist diese Flasche verschlossen, dann arbeitet diese Membran und sorgt für diese Anreicherung und da ist dann auch ein richtiger Druck auf der Flasche und wenn du die Flasche dann aufmachst, dann zischt das, wie wenn du irgendwas mit Kohlensäure trinken würdest und dann, wenn du die Flasche dann so offen stehen lässt, dann würde sich dieser Wasserstoff wieder aus dem Wasser verflüchtigen, weil er logischerweise nach oben steigt. Und das hast du halt auch mit diesen Tabletten und darum bin ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Flasche, weil ich kann es anreichern, ich kann das dann direkt öffnen und kann das dann direkt trinken und somit habe ich halt möglichst wenig Wasserstoff generiert, der sich dann einfach wieder halt verflüchtigt, ne?
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn du dieses Verfahren nutzt, was du nutzt, auch den Vorteil hast, dass du keine Zusatzstoffe hast. Ne? Ich weiß nicht, wie ist das bei diesen Brausetabletten? Ist da außer molekularem Wasserstoff noch irgendwas mit beigemengt oder so?
Ich nehme es an. Das wird ja in so einer Flasche wird das ja technologisch erzeugt über eine bestimmte Membran, PEM-Membran. Da braucht es weiter nichts. Außer nur diese Gerätschaft, sage ich mal. Aber wenn du natürlich irgendeine Tablette hast, dann muss diese Tablette, die muss ja aus irgendwas bestehen. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Argument. Ich weiß jetzt nicht genau, aus was diese Dinger bestehen, aber wird auf jeden Fall aus mehr bestehen, wie jetzt quasi dieses angereicherte Wasser über die Flasche.
Okay. Ja, wollen wir uns doch mal anschauen, was wird denn da so gesagt, was es für Vorteile haben kann, solches Wasser zu sich zu nehmen?
Einige sind das. Ich wollte noch mal darauf hinweisen zum Thema, was kann man darüber schon wirklich studienbasiert sagen. Es gibt eine Seite, die nennt sich Hydrogen Studies. Die kann jeder mal aufrufen. Ich rufe die gerade noch mal selber mal direkt auf, um zu gucken, wie der aktuelle Status ist. Und da findest du ein Sammelsurium von allen bekannten Arbeiten, Studien, die zu molekularem Wasserstoff gemacht wurden. Und das ist ein Archiv, in dem derzeit 1335 Studien liegen.
Ui, das ist ja doch schon eine
Das
ganze
ist,
Menge, oder?
ja, das ist extrem viel. Du kannst das dann auch noch kategorisieren und kannst gucken, wie viele Studien wurden im Zeltversuch gemacht, wie viele Studien wurden an welchem Tier gemacht und wie viele Studien wurden aber auch im Humanversuch gemacht. Und ja. 18,9% von diesen 1.335, also das sind ungefähr 250 davon, wurden bereits am Menschen gemacht. Also wir haben hier eine Substanz, die keinesfalls unerforscht ist, keinesfalls irgendwo neu ist oder sonst irgendwas, sondern wir haben hier eine wirklich nicht schlecht untersuchte Substanz. Ne? So. In unterschiedlichste Gebiete geht das rein. Das kannst du eigentlich für alle Heels-Topics, heißt auf dieser Seite, kannst du da eigentlich was lesen. Beginnend bei Haut, über Organe, über Hormone, über, also alles, ne? Da wurde zu allem eigentlich schon ein bisschen was untersucht, so dass es halt am Ende dann auf diese 1335 Studien kommt. Ziemlich spannend. Die Haupteffekte, von denen man ausgeht, der Auslöser für diese gesundheitlichen Effekte sind, ist zum einen, dass es als Antioxidanz oxidativen Stress reguliert. Ja, also wir haben einen antioxidativen Effekt. Dann haben wir einen Effekt auf die Schutz- und Entgiftungsmechanismen der Zelle. Also wir haben irgendwo Thema Detox, zelluläres Detox. Dazu muss natürlich eine Substanz zellgängig sein und das haben wir hier. Dann haben wir einen regulierenden Effekt auf das Entzündungsgeschehen, also Inflammation, entzündungsmodulierend.
Ja.
Und wir haben einen Effekt auf den zellulären Energiestoffwechsel. Über bestimmte Genexpressionen haben wir dann, kann man sagen, zelluläre Energiestoffwechsel / metabolische Effekte. Und wenn du dir jetzt das mal so dir anschaust, dann sind das eigentlich ja die tragenden Konzepte, die eigentlich fast alle Anti-Aging-Konzepte versuchen zu bedienen. Ne? Also
absolut.
Da geht es immer um oxidativen Stress, da geht es immer um Proinflammation, da geht es immer um metabolische Dysregulation und da geht es immer auch um Akkumulation von Störstoffen, / immer auch um quasi Entgiftung. Ne? Das ist zentral eigentlich genau das, was du von einem Anti-Aging, von einem Anti-Aging-Tool abgebildet sehen möchtest. Ne? Und hier haben wir halt die Möglichkeit, das auf eine Art und Weise zu machen, die nicht schlecht untersucht ist. Und, das kann ich nur noch mal sagen, die keine Toxizität in irgendeiner Studie bis jetzt gezeigt hätte.
Also das heißt, auch eine mögliche Überdosierung hat ja nicht zu irgendwelchen negativen Folgen geführt, beziehungsweise Nebenwirkungen irgendwie hervorgebracht.
Nein, man hat das bei Tiefseetauchern, nimmt man das auch. Und die müssen das in sehr, sehr hohen Mengen nehmen, um, ich weiß nicht, wieder einen Druckausgleich zu machen oder irgendwas, das weiß ich jetzt nicht genau. Da verabreicht man extrem hohe Mengen. Und selbst da hat man bis dato keine toxischen Effekte festgestellt.
Ja, spannend. Ja. Ja, gerade weil diese Punkte, die du aufgezählt hast, das sind ja eigentlich auch genau die Herausforderungen, die unsere Gesellschaft im Moment so hat, ne? Entzündungen, metabolisches Syndrom, dann oxidativer Stress. Das sind ja alles so Themen, wo ja jeder irgendwie eine Herausforderung in irgendeiner Form hat, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Also, und diese ganze Langlebigkeits-Bubble, die lebt eigentlich von diesen Themen. Ne? Da geht es immer um Entzündungsmodulation, um Reduzieren von oxidativen Stress, da geht es immer um Zellreinigung und ne? Also eigentlich alles genau das, was der molekulare Wasserstoff hier jetzt in der Theorie macht. Ne?
Das heißt, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was gerade in der Longevity-Community wahrscheinlich relativ hoch auch im Kurs steht, ne?
Stehen müsste. Also wie gesagt, ich finde das ja bis heute immer noch völlig underrated, aber müsste eigentlich sein, weil es werden in dieser Langlebigkeitsbubble werden Substanzen benutzt, wo ich mir sage, ja, was soll das? Ne? Also das sind teilweise sehr schlecht erforschte, teilweise synthetische Substanzen, die man sich da reinballert mit einem irgendwelchen Hintergrund eines potenziellen Effekts. Und hier habe ich eine Substanz mit einem Studienfundus von 250 Humanstudien und irgendwie keiner redet darüber. Ne? Also das finde ich schon irgendwie eigenartig.
Ja. Ja, gerade weil es ja auch in der Longevity-Community viele Produkte gibt, die ja auch wirklich in einem preislichen Segment sich befinden, von also jenseits von Gut und Böse. Und wir werden das noch klären, wie das mit den Kosten ist, wenn man sich solches Wasser mal selber herstellt. Aber ja, spannend. Genau, wir hatten schon gesagt, dieser Wasserstoff ist einfach so klein, dass er auch wunderbar diese ganzen Zellmembranen oder in unserem Körper auch absolut gut aufgenommen werden kann, ne? Und dementsprechend wahrscheinlich dann auch die gewünschte Wirkung dann auch erzielt.
Genau, gewünschte Wirkung erzielt und halt einfach auch auf eine Art und Weise systemisch einsetzbar ist, ne? Und das siehst du halt aber dann auch, einerseits darüber, wenn du auf diese Seite gehst und diese Heals Topics anschaust, womit schon überall mit diesem molekularen Wasserstoff Versuche gemacht wurden. Das ist ja Wahnsinn, ne? Und so die Sachen, wo jetzt die Leute am meisten damit anfangen können, sind wahrscheinlich klinische Studien zu Diabetes und metabolischem Syndrom, wo dann diese metabolisch regulierenden Effekte quasi greifen. Dann gibt es positive Effekte in Humanstudien mit Parkinson, mit mitochondrialer Dysfunktion und Arthritis. Da sind wir dann bei der Entzündungsregulierung auf jeden Fall auch mit dabei und auch bei den antioxidativen Effekten. Dann hast du eine Meta-Analyse mit 17 Studien, die eine Verringerung von Müdigkeit der molekularen Wasserstoffanreicherung Anwendung unterstellt.
Wow.
Du hast eine Übersichtsarbeit mit 7 Studien, wo eine Verbesserung des Lipidprofils nachgewiesen wurde, also wo sich auf irgendeine Art und Weise diese ganzen Cholesterine und so weiter bei den Probanden verbessert haben. Und was du auch hast, was ich extrem spannend fand, dass du bei Krebspatienten aus 27 Studien eine Verbesserung der Lebensqualität und der Überlebensfähigkeit nachgewiesen hast.
Wow. Das klingt beeindruckend. Hast du zufällig auch Studien gefunden, die mit Kindern durchgeführt wurden? Weil wenn wir ja hier keine Nebenwirkungen haben, kann ich mir vorstellen, das ist ja auch was für die ganze Familie, oder?
Ja, also mein Kleiner trinkt tatsächlich immer mal wieder. Ich wüsste auch gar nicht, warum ich ihm das nicht geben sollte. aber ich finde jetzt hier zumindest, jetzt hier auf der Seite finde ich jetzt keinen Kids-Reiter. Müsste man sich mal speziell damit befassen. Also da möchte ich jetzt nichts sagen, zu Kindern speziell. Aber was man auf jeden Fall noch sagen kann, weil du hast ja auch eine Sportler-Community, ne? Wir haben natürlich sehr gute Effekte oder sehr gute Daten, oder was heißt, wir haben schon Daten zu Effekten auf Sportler. Wir haben einen dosis- und altersabhängigen verringernden Effekt auf Muskelkater bei Elite-Fußballern, wenn das auch zeitnah immer an die Belastung in einer gewissen Portion verabreicht wurde. Wir haben bei Elite-Handballern verbesserter antioxidativer Status, verbesserte Regeneration und regulierte Entzündungen. Wir haben muskuläre Ausdauer und Krafttraining gegenüber Placebo schon verbessert gesehen mit molekularem Wasserstoff. Und wir haben bei über 50ern schon Vorteile bei Hormonwerten, Cholesterin und in der Reduzierung von Muskelabbau mit Krafttraining in Verbindung gesehen. Ja, also das ist alles irgendwo, wenn man immer diese Punkte im Kopf hat, was der molekulare Wasserstoff in der Theorie macht, dann ist es eigentlich auch nachvollziehbar, wenn dann am Ende dann wirklich an den Menschen selber dann solche Ergebnisse dann rauskommen, ne?
Jetzt ist natürlich für die Hörer bestimmt auch ganz spannend, schmeckt man denn das raus aus dem Wasser oder verändert das irgendwie den Geschmack, die Konsistenz, kribbelt das vielleicht auf der Zunge oder?
Also schmecken tust du das gar nicht. Da passiert im Endeffekt mit dem Wasser ja bis auf die Anreicherung nichts. Und das, ja, da ist in dem Wasser ist jetzt mehr Gas drin, das merkst du ein bisschen, aber ich bin da vielleicht auch nicht sensibel genug, aber ich persönlich stelle da jetzt irgendwie sensorisch keinen großen Unterschied fest.
Aber kochen kann man das wahrscheinlich nicht, weil sonst würde sich das Gas gleich wieder verflüchtigen, ne? Also einen Kaffee kann ich mir damit nicht zubereiten.
Nee, das ist die Sache. Ich habe das ja getestet mit unterschiedlichen Messverfahren, wie schnell eben dieser Verflüchtigungseffekt stattfindet und ob er stattfindet. Also er findet definitiv statt. Das heißt, wenn du den molekularen Wasserstoff, wenn du das anreicherst, wenn du dann das nach oben, wenn du das dann öffnest, das Gefäß, dann dauert es ein paar Minuten. Dann hast du nur noch die Hälfte von dem molekularen Wasserstoff nachweisbar in dem Wasser. Und dann, wenn du dann noch ein bisschen länger wartest, dann ist es wieder komplett raus. Okay. Und darum ist das jetzt nichts, wo man sich jetzt in Glas neben den Schreibtisch stellen kann, sondern das sind halt immer wieder, ich sage jetzt mal so terminierte Gaben, so 3 oder 4 Mal am Tag, so 200-300 Milliliter von diesem Wasser, sodass du am Tag auf 1 Liter kommst. Und da hast du dann aber eine PPB-Menge, das ist die, also die Parts per Billion, das ist so diese Referenzzahl, wo man dann wirklich schon sagen kann, da bist du dann sehr, sehr wahrscheinlich in einem Bereich, wo du dann auch schon dir Effekte versprechen darfst.
Ja, spannend. Also das heißt, der Einnahmezeitpunkt, der ist auch eigentlich egal. Also ich kann das morgens trinken, ich kann das abends trinken, das macht jetzt nicht irgendwie übermäßig wach am Abend oder so. Oder würdest du da eine Empfehlung aussprechen, zu welcher Tageszeit man das am besten trinken sollte?
Naja, also bei den Sportlern hat man das schon so gemacht, dass man das immer zeitnah zur Belastung verabreicht hat. Nach der Belastung. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ansonsten ist das aber tatsächlich, kann man sagen, relativ zeitunabhängig. Ne? Dass der molekulare Wasserstoff hat eine bestimmte Halbwertszeit im Körper, die ist gar nicht so lange. Und wenn man dann diese Portionen schön über den Tag verteilt, 3 oder 4 Stück, dann hat man da eigentlich relativ zeitunkritisch dann eigentlich einen optimalen Effekt.
Wollen wir vielleicht ganz kurz für die Sportler klären, weil du ja sagtest, vor oder nach der Belastung, aus welchen Gründen es zum Beispiel keinen Sinn macht, das jetzt im Training zu trinken?
Kannst du auch machen.
Ach so, kann man auch
Wenn machen. Du das logistisch hinbekommst, kannst du das auch machen, ne?
Ja.
Aber du musst halt immer, also dieser Anreicherungsmodus, der dauert halt zwischen 5 und 10 Minuten. Das heißt, das limitiert dich halt im Training. Ne? Da musst du halt dann immer gucken, ist die Flasche jetzt schon fertig oder braucht sie noch? Weiß nicht, also wenn jemand das nicht zu unpraktisch ist, dann könnte er das theoretisch machen, ne?
Wäre vielleicht eine Überlegung für die Fitnessstudios, das anzubieten.
Ne? Genau, das wäre eine Überlegung.
Mit so einer Klingel, so, dein Hydrogenwasser ist jetzt
genau,
fertig.
Genau, das wäre super.
Oder mit diesen Piepern, die man im Restaurant manchmal bekommt,
genau,
beim Essen zum Mitnehmen bestellt oder so.
Ja, das wäre cool.
Ja, spannend. Und genau, ich habe schon rausgehört, du bist, glaube ich, eher ein Fan von den Geräten als von den Tabletten, ne? Vielleicht kannst du uns sagen, warum, dann vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen, wie groß darf man sich denn so ein Gerät vorstellen und was muss man da vielleicht in der Anschaffung beachten und natürlich auch super interessant, was kostet denn das eigentlich?
Ich bin tatsächlich der Flaschenfreund. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich jetzt die Tabletten noch gar nicht getestet habe.
Okay.
Also ich habe jetzt keine Messungen mit den Tabletten durchgeführt. Ich weiß, dass es die gibt. Ich weiß, dass ein paar Anbieter die auch anbieten. Aber für mich war immer, ich sage jetzt mal so, die Flasche so das Naheliegendste, weil die ganz einfach halt mit der richtigen Technik versehen eine riesige Lebensdauer hat. Also ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass du mit so einer Flasche mindestens 50.000 Anwendungen da quasi machen kannst.
Ui.
Ne? Also das ist extrem viel. Wenn wir jetzt mal sagen, wir machen mal 50.000 und sagen mal, das stimmt und machen jetzt mal 3 am Tag, dann hättest du hier für, oh Gott, 16.666 Tage hättest du dann eine Einmalanschaffung quasi, 204, dann, und das ist, also finde ich einfach am besten. Die Tabs gehen immer wieder aus, die musst du immer wieder nachbestellen, dann haben wir diese Sache, dass du, was du auch schon gesagt hast, dass man dann gucken müsste, was ist denn da drin, wie, ne, also aus was besteht das, fand ich mit der Flasche am besten. Wichtig ist bei der Flasche darauf zu achten, wie gesagt, dass es sich um eine Flasche mit einer PEM-Membran handelt. Es gibt da auch die alkalischen Wasserionisierer. Das ist nicht dasselbe. Also, ja. wo dann quasi versucht wird, alkalisches Wasser zu produzieren. Da wird zwar auch am Rande molekularer Wasserstoff mitgebildet, aber halt nicht, bei weitem nicht in diesem Ausmaß, in dieser Menge. Mhm. Auch ionisiertes Wasser ist nicht dasselbe wie molekularer Wasserstoff, wie Wasser, das molekularer Wasserstoff als Hauptsubstanz trägt. Also da muss man differenzieren. Du brauchst wirklich am besten eine Wasserstoffflasche, die mit einer PEM-Membran arbeitet, eine sogenannte Protonenaustauschmembran, PEM. Mhm. Und die kann dir dann in einer Portion, je nachdem, was du da für ein Gerät hast, Parts per Billion, im Bereich von, also was ich getestet habe, unterschiedlichste Flaschen im Test, unterschiedlichste Zeiten, wo das quasi dann angereichert wurde, so im Bereich zwischen 600 und sogar bis zu 5000 Parts per Billion. Ne? Also das ist so das absolute, war jetzt so mein Qualitätskriterium irgendwo. Wie hoch ist diese, oder wie stark ist diese Membran und was für Anreicherungswerte schafft diese Membran? Weil am Ende geht der Effekt genau davon aus, von der Anreicherung mit den Parts per Billion an molekularem Wasserstoff. Also ist das Punkt 1 Qualitätskriterium. Und da machen die ganzen Hersteller auch ihre Angaben dazu. Das sollte man auf jeden Fall mal als erstes gucken. Dann sollte man sich das auch per irgendeinem Zertifikat oder irgendwas zeigen lassen. Mhm. Oder wenn man ganz verrückt ist, so wie ich, dann muss man halt das einmal ausprobieren. Es gibt da Gerätschaften, die sowas messen. Es gibt aber auch so eine blaue Indikatorsubstanz, die man dann in angereichertes Wasser reintröpfelt. Und immer wenn sich diese blaue Flüssigkeit im Wasser verflüchtigt, dann weißt du, dass noch molekularer Wasserstoff im Wasser drin ist. Und so kannst du dann über die Anzahl der Tropfen ganz genau bestimmen, wie hoch ist der PPB-Anteil des Wassers gewesen.
Wow, spannend. Also so, wie Chemieunterricht früher.
Ja, genau, ganz genau so. Ganz ja, genau spannend. So. Ja, also darauf sollte man auf jeden Fall achten. Die meisten Flaschen bestehen aus Tritan. Tritan, also nicht aus irgendeinem, das ist eine Plastikform, aber eine Plastikform, wo man jetzt sagt, da sind jetzt keine endokrinen Disruptoren oder irgendetwas drin, ne? wie man das halt von anderen Plastik kennt. Es gibt auch Glasflaschen.
Ja.
Aber der Nachteil bei diesen Glasflaschen ist dadurch, dass so ein hoher Druck entsteht. Einerseits gibt es da Sicherheitsbedenken, weil die Glasflasche halt einfach auch platzen kann. Mhm. Und zum Zweiten sind die Anreicherungsergebnisse mit Glasflaschen nicht so hoch wie die Anreicherungsergebnisse mit Tritanflaschen. Das hat vielleicht was mit der Dichtigkeit des Materials zu tun, das weiß ich nicht. Aber das haben wir auf jeden Fall in unseren Tests festgestellt. Ne? Und darum, auch wenn ich jetzt kein Freund von irgendwelchen Plastik bin und auch immer jetzt so im normalen Leben Glas vorziehe, bei diesen Wasserstoffflaschen, da wäre Tritan die Form, die man sich gönnen sollte.
Spannend. Ja, und wie groß ist so eine Gerätschaft? Kann man das auch zum Beispiel mitnehmen, wenn man jetzt mit dem Auto verreist? Also passt das einfach auch in den Koffer oder ist das doch eher was Großes, was man sich in die Küche stellen muss?
Nee, das ist ein ganz, also die Flasche, die jetzt mein Favorit ist, das ist die Flasche von der Wettachquelle. Die ist, die hat eine, was ist denn das? 220 Milliliter Portion, das ist eine kleine Flasche, die ist klein, schlank, die hat so eine Lasche mit dabei, wo man die bequem mitnehmen kann. Das ist etwas Kleines, ne? Das ist nicht so ein Riesending wie so ein SodaStream, ne? So ein Riesengerät. Das kannst du wirklich überall mitnehmen. Aber was man natürlich schon wissen muss, und das ist jetzt nochmal ein relevanter Punkt, dass natürlich wir eine Anreicherung mit einer sehr zellgängigen Substanz hier vornehmen. Und da wollen wir natürlich, dass das Medium, in dem wir diese Anreicherung machen, das Medium natürlich möglichst sauber haben. Mhm. Ja? Also wenn wir hier jetzt eine Anreicherung in einer Flasche mit molekularem Wasserstoff machen, in einem Stagnationswasser von einem Haus aus dem 18. Jahrhundert, dann wird es wahrscheinlich mit den gesundheitlichen Effekten genau ins Gegenteil umschlagen.
Warum auch direkt ins Gegenteil?
Naja, weil wir dann wahrscheinlich, also Stagnationswasser ist ja die schlimmste Form des Wassers, die man überhaupt in einem Haus haben kann, die halt immer dann abfällt, wenn halt das Wasser nachts vom Versorger kommend in den Leitungen des Hauses liegt, ne?
Und wenn du dann geparkt wird, ne?
Genau, und wenn du dann ein altes Haus hast, dann hast du dann natürlich extrem viel mehr Schwermetalle in diesem Wasser, vielleicht auch mehr Nitrat in diesem Wasser und, ne, und so weiter und so fort, weil sich das alles dann ein bisschen so akkumuliert. Und wenn du das dann in die Flasche kippst und damit dann das anreicherst und dann diesen zellgängigen Wasserstoff dann damit in deinen Körper gibst, dann ist die Chance nicht klein, dass all diese Störstoffe vielleicht sogar mit in die Zellen genommen werden, ne?
Als Transporter, quasi das gleich mit reinschleust.
Genau,
ne?
Also wir wollen das ja eigentlich als entgiftendes Transport, als entgiftendes Medium nutzen, aber dazu muss halt das Ausgangsmedium halt auch sauber sein. Ne? Also das ist schon was, wo ich persönlich sage, das ist mir wichtig, das immer zu sagen. Jeder, also aus meiner Sicht, sollte sowieso jeder wissen heutzutage, wie es um die Wasserqualität im Haus bestimmt ist. Das sollte man sowieso im Auge haben. Wenn man unterwegs ist, dann kann man das Wasser aus der Flasche kaufen. Da muss man halt dann achten auf bestimmte Arten, Sorten, wo man weiß, da hat das Wasser eine sehr gute Qualität. Und dann kann man das anreichern. Der Optimalfall ist natürlich, wenn du vorher das Wasser in einer Filteranlage abgefiltert hast und hier ein gefiltertes, remineralisiertes Wasser hast und dann diese Anreicherung machst, dann ist es wirklich, dann ist es sauber, dann hat es noch ein paar Mineralstoffe und dann hast du hier wirklich das optimale Medium geschaffen und dann hast du natürlich dann auch den optimalen Effekt.
Gibt es auch Wasser, wo das vielleicht eher kontraproduktiv ist? Also muss man da vielleicht irgendwie darauf achten, dass das vielleicht einen bestimmten Calcium, Natrium oder sonst was Gehalt hat, weil das sonst vielleicht kollidieren könnte irgendwie mit dem Wasserstoff? Gibt es da irgendwas?
Kollidieren tut da nichts, aber die Anreicherungsergebnisse fallen halt je nach den Eigenschaften des Wassers halt einfach ein bisschen unterschiedlich aus. Das haben wir auch festgestellt. Das hat dann die PPBs, die unterscheiden sich sogar in der Temperatur des Wassers. Also die Anreicherung bei kaltem Wasser ist ein bisschen anders wie die bei ein bisschen wärmerem Wasser. Die Anreicherung bei Wasser mit ein bisschen mehr hier Mikrosiemens, also mit ein bisschen mehr Anteil gelöster Teilchen, ist anders wie die mit weniger. Aber das sind alles halt kleinere Abweichungen, aber am Endergebnis ändert es am Endeffekt dann halt nichts. Ne?
Spannend. Und das Gerät wird wahrscheinlich ganz normal über Strom betrieben, vielleicht über Akku oder Steckdose. Ne?
Genau, das lädst du auf, da ist ein Akku drin und wie oft kannst du den nutzen? Also bei der Flasche, die ich habe, ich würde jetzt mal sagen so 10 Anreicherungen, so alle 3-4 Tage, wenn du das regelmäßig machst, musst du das halt wieder aufladen.
Ja, spannend. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema Preis. Wenn ich mir sowas anschaffen möchte, mit was für Kosten muss ich denn da so ungefähr rechnen? Da wird es ja wahrscheinlich auch eine Preisspanne geben, ne? Da wird wahrscheinlich alles möglich sein.
Da gibt's
aber wenn ich was halbwegs Gutes haben möchte.
Ja, da gibt es extrem viele Flaschen tatsächlich. Ich glaube, bei Amazon kannst du dir schon so eine Flasche für 30 Euro kaufen. Die gibt es aber auch hoch bis, ich habe auch ein Modell getestet, das 500 Euro kostet. Wo dann halt noch mit Frequenzen und Licht gearbeitet wird und so weiter. Also da kannst du von bis machen. Ich persönlich habe günstigere Modelle getestet und die haben halt in meinem Test halt von den PPBs her echt schlecht abgeschnitten.
Okay.
Und darum wäre ich da vorsichtig. Meine Flasche, die ich nutze, die ich betreibe, die kostet regulär 247 Euro. Und das war's. Also das ist genau Mittelfeld. Wie gesagt, es gibt da auch eine sehr, sag jetzt mal teure Flasche. Ich weiß gar nicht die Firma nicht mehr. Was war denn das für eine Firma hier? Lumivité. Da haben einige vielleicht schon mal gehört. Lumivité, Zellpower-Flasche heißt die. Die kostet 500 oder 600 Euro. Die macht weniger PPB als die anderen Flaschen. Macht aber halt noch, wie ich gesagt habe, mit Licht und mit Frequenzen hat er halt noch was. Ne? Da habe ich jetzt nichts dafür übrig. Ich will nicht sagen, dass das nichts ausmacht, aber ich habe nichts dafür übrig. Ich will da ordentlich PPB in dem Wasser drin haben und darum habe ich das, war mir das Kosten-Nutzen jetzt nicht irgendwie, war für mich nicht interessant. Aber diese Wattdachquelle-Flasche, die ich nutze, wie gesagt, die kostet 247 Euro. Das ist eine Anschaffung für mehrere Jahre, definitiv. Und die ist einfach die beste. Ist auch übrigens auch die beste gewesen beim PPB-Test.
Ah, da hast du nicht zufällig einen Rabattcode für meine Hörer?
Doch, habe ich tatsächlich. Den können wir in die Keynotes mit reinpacken.
Ja, super.
Das ist nicht viel, aber ich glaube, was 5% oder was, können wir da auf jeden Fall, können wir da weitergeben.
Ja, auch das macht sich ja bei dem Preis dann doch auch bemerkbar. Und hast du zufällig auch zu dem Thema vielleicht, ich weiß ja, dass du auch ganz interessante Blogbeiträge bei euch auf der Internetseite veröffentlichst, hast du dazu vielleicht auch schon einen Blogbeitrag geschrieben, bei dem man auch noch mal ein bisschen was nachlesen kann?
Ja, den können wir auch reinpacken. Da habe ich das ganze Thema eigentlich aufgearbeitet. Die Studien, die Anreicherungstechnologien, meinen Test habe ich logischerweise komplett veröffentlicht. Mit allen Daten, mit allen Flaschen, die ich getestet habe. Das waren 4 unterschiedliche, die ich mir alle selber gekauft habe. Also da nichts reingespielt hat, alles selber gekauft und selber mit den Herstellern in Kontakt getreten und so weiter. Und das kann man da alles nachlesen und das sind dann auch die entsprechenden Empfehlungen. Also die Flaschen, die ich empfehle, sind da auch nochmal mit verlinkt dann.
Jetzt wäre natürlich noch die spannende Frage, wenn du ja auch sagst, dass du das regelmäßig nutzt, was hast du denn für dich persönlich für Effekte vielleicht spüren können oder Verbesserungen jeglicher Art?
Ja, das werde ich logischerweise häufig gefragt, wenn ich immer so euphorisch davon berichte. Ich habe ja gesagt, ich habe Anfang letzten Jahres angefangen, mich damit zu befassen und habe natürlich dann auch direkt meinen eigenen Selbstversuch gestartet, habe aber Anfang letzten Jahres neben der molekularen Wasserstoffgeschichte auch nochmal eine andere Nährstoffoptimierung, eine größere gemacht. In Summe hat mir das, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt den energetischen Level wiedergeben müsste in 0 von 100, dann hat mir das insgesamt energetisch über den Tag mindestens 15-20% nochmal gebracht. Und einen Anteil davon hat mit Sicherheit der molekulare Wasserstoff. Wie gesagt, ich habe auch noch ein paar andere Sachen dann in der Zeit mitgemacht. Darum kann ich jetzt nicht sagen, dass es nur der molekulare Wasserstoff war. Aber einen Anteil hat er auf jeden Fall.
Ja, das klingt auf jeden Fall danach, dass es sich lohnt, das mal auszutesten.
Ja, tut es.
Ja, sehr schön. Ja, ich denke, dann konnten wir auf jeden Fall heute die Frage eindeutig klären, ob das nur ein Hype ist oder vielleicht doch einen gesundheitlichen Nutzen hat, oder?
Ja, also ich bin Fan. Ich verfolge die Studien, die dazu rauskommen. Ich hoffe, dass da in den nächsten Monaten noch sehr viel kommen wird. Und ich bin da auch optimistisch gestimmt, dass man da weiterhin positive Resultate lesen wird und dass man da nicht irgendwelche Jups-Botschaften lesen wird, weil die hätte man dann schon längst rausstudiert, ne, in diesem Sammelsurium. Und darum bin ich da ganz guter Dinge eigentlich. Ne?
Ja, Holger, dann danke ich dir erstmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns das Thema hier wirklich ganz hervorragend einmal erklärt hast und nochmal verständlich gemacht hast, was das eigentlich genau ist. Und ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann verlinken wir euch den Blogbeitrag von Holger. Und ja, dann sage ich vielen Dank und bleibt alle gesund. Und bis zum nächsten Mal. Und wir werden auf jeden Fall uns demnächst auch wieder hören, ne Holger? Wir haben da nämlich schon wieder ein anderes spannendes Thema, was wir demnächst unseren Hörern vorstellen wollen.
Ganz genau. Ich sage vielen Dank und wünsche euch allen eine gute Zeit.
Ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.